mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Liebe Freunde, herzlich willkommen. Ich habe Clemens hier bei mir. Er ist unser Podcast-Producer und weiß natürlich ganz genau, wer heute im Gespräch ist.
Naja, Barbara, wen haben wir heute bei uns? Ein Mann, eine Ikone, ein Musikgenie, über das man nicht mehr viel sagen muss, außer den Namen, glaube ich, oder?
Peter Maffay.
The one and only, kann man einfach mal so sagen. Und natürlich quatscht er eine Menge, aber du schaffst es ja auch, dass er ein bisschen was singt.
Ich wollte näher wachsen sein, ihr wisst schon. Ja, gut.
Nee, das war wirklich gut. Und andere Leute, hast du ja erfahren, haben wichtige Telefonnummern beispielsweise im Handy, aber ne?
Peter hat ganz andere Sachen in seinem Telefon.
Ja, das und viel mehr. Also, was soll man sagen? Super Typ, super Gespräch.
Alle wollen ihn haben und wo ist er? Ja, hier, bei uns. Aber jetzt geht's auch wirklich los. Mein Gespräch mit Peter Maffay. Ladies and Gentlemen, wir haben hohen Besuch heute bei uns hier im Studio, denn der unglaubliche Peter Maffay ist da.
Freue mich sehr.
Hallo, guten Morgen. Sehr lustig, du hast gerade dein Hustenbonbon oder Halsbonbon rausgelegt aufs Papierchen und wirst es nach dem Interview wieder weiter lutschen, weil du ein sehr sparsamer Mensch bist oder weil es so besonders
Nein,
gut schmeckt.
Weil es so gut schmeckt. Und jetzt beim Quatschen stört es mich.
Das stimmt übrigens wirklich. Ich habe manchmal doch bei Moderation ganz kurz einen Kaugummi im Mund, weil ich mir denke, es merkt keiner. Und dann springt aber doch manchmal unter der Zunge raus und dann sieht es aus, als wäre ein Zahn locker. Es ist auch nicht so schön. Der Howard Carpendale hat immer einen Kaugummi im Mund.
Wirklich?
Bei seinen Konzerten. Es legt er hinten links unter die Zunge, hat er mir erzählt.
Hinten links unter die
Zunge. Was hast du hinten links unter der Zunge?
Kein Kaugummi auf jeden Fall.
Aber weil wir gerade drüber sprechen, ich mache das manchmal mit dem Kaugummi, wenn ich den gerade erst angekaut habe und ich muss ihn rausmachen, dann hebe ich ihn auch noch auf, weil ich ihn nachher weiter essen will, aus Sparsamkeitsgründen manchmal. Ja. Ich kriege manchmal so Anfälle, hast du das auch?
Ich klebe ihn unter die Tischkante, das, was man nicht machen sollte, ja,
weil Nein.
irgendwie einer kommt und bleibt dann hängen dran und so.
Hier ist alles erlaubt, ja. Hier ist alles erlaubt. Bist du Nein. sparsam? Ich glaube schon. Du bist doch kein Ressourcenverschwender.
Nein, sparsam bin ich nicht. Dazu gibt es Beispiele, die das widerlegen. Ja. Aber ich bin auch keiner, der irgendwie aufs Blech haut. So. Es gibt aber einige Dinge, die mich unüberlegt machen und Leidenschaften, denen ich fröne. Also wenn ich zum Beispiel an einer guten Gitarre vorbeilaufe, dann zuckt es und dann muss ich mir überlegen, ob ich noch einmal zuschlage.
Ja.
Und dabei ist es gar nicht nötig, weil ich habe eigentlich
von jedem Gitarrenmodell, was hier gebaut wurde, was macht eine Gitarre für dich so, dass du dran stehen bleibst und sagst, die würde ich jetzt gerne noch kaufen? Das kann ein Außenstehender nicht so richtig nachvollziehen.
Gitarren oder Autos oder Motorräder sind einfach irgend so ein Fable. Und bei Gitarren ist es so, jede Gitarre hat ein Eigenleben. Wenn du die in die Hand nimmst, dann spürst du, ob das ein Instrument ist, welches dir liegt. Nicht jede Gitarre ist gleich, Gott sei Dank. Und manche sind sehr verführerisch und sie riechen gut. Und wenn du sie spielst.
Die riechende Gitarre.
Nach dem Holz, aus dem es.
Wirklich?
Ja, natürlich, klar.
Ach, wir reden jetzt über eine akustische Gitarre, oder?
Nein, die
E-Gitarre auch? Also auch
E-Gitarren sind ja Vollkorpusgitarren und die sind natürlich in den meisten Fällen auch aus Holz.
Ja.
Nach Holz, nach Lack, nach Metall.
Ja, wenn wir über Lack sprechen, müssen wir auch über Leder sprechen. Gibst du auch Geld für Lederjacken aus? Ich habe
so
das Gefühl, du hast immer die gleiche an.
Ja.
Oder hast du 20 Stück, die genau gleich aussehen?
Ähnliche Jacken, aber ich habe auch nicht viele. Ich habe vielleicht 5 oder 6 und das Gute ist, die bleiben ja ziemlich lange bestehen, bis so eine Lederjacke auseinanderfällt. Fällt man selber auseinander.
Aber ich sag mal, also klamottenmäßig, da gibst du jetzt nicht viel Geld aus tatsächlich, oder?
Nein.
Also seit ich dich kenne,
das.
Bist du
Aber
eigentlich der gleiche,
das.
Ist der Style gleich?
Ich hasse das, wenn Leute in meinem Umfeld sagen, jetzt geh doch endlich mal wieder ein bisschen shoppen. Also ich hasse das wie die Pest. Ich mag das nicht.
Also ich sehe das jetzt auch nicht, dass du in so ein Geschäft gehst und Ding. Und ich sehe es aber auch nicht, dass du online 12 Lederjacken bestellst und 11 zurückschickst.
Ich gehe rein und sage, ich möchte einen Anzug haben. Und ja, dann kommt ein Verkäufer und rafft dann hinter mir im Rücken einen halben Meter Stoff zusammen und sagt, passt wie angegossen.
Wieder bei L'Oreal gibt es doch so einen Sketch, wo er sagt, da kommen noch Beugeverhalten in die Beine, dann passt die Hose, wenn sie in der Hocke nach Hause laufen. Ja, nee, ich finde das auch, also Einkaufen macht irgendwie auch irgendwann dann keinen Spaß mehr, gell? Nee, es geht mir auch so tatsächlich. Ich habe immer das Gleiche an. Ich habe diesen Pulli, den habe ich einfach 20 Mal. Und ich weiß, jeden Morgen, ich greife nach dem immer gleichen Pulli und ich finde es einfach wunderbar. Und immer, das, wenn ich was mal anderes anhabe, ärgere ich mich
geht
eigentlich.
Geht mir mit den T-Shirts, genau.
Das ist doch toll. Kannst du dich an dein Lieblingskinderbuch erinnern?
Da gab es mehrere, und zwar in unterschiedlichen Phasen. Woran ich mich als Kind in Rumänien, gab es 4 Bände von Grimms Märchen. Mhm. Und ich hatte so einen kleinen Schrank, in dem war alles drin. Da waren Schuko, Autos und Bausteine. Und wir hatten ja in Rumänien, alle Kinder hatten ja nicht viel. Es gab ja kaum Möglichkeiten, sich irgendetwas
zu kaufen,
zuzulegen. Ja. Aber das, was da war, das Bücher und alles, wurde in diesen Schrank reingestopft und dann wurde die Tür schnell zugeschlagen.
Kenne ich, meine heute so.
So. Und wenn du dann etwas haben wolltest, dann hast du die Tür geöffnet und musstest nur warten, dann kam dir alles weggehen. Unter anderem diese 4 Bücher. 4. Mhm. 4 Bände. Mhm. Und die waren wunderschön illustriert und an die kann ich mich erinnern. Später, als ich ein bisschen älter war, schenkte mir jemand die Abenteuer von Huckleberry Finn und Tom Sawyer. Oh. Mhm. So, dann wurde es schon spannend. Ja. Mhm. Da gab es einen neuen Kontinent, über den man nachlesen konnte und den man aus diesen Geschichten zum ersten Mal wahrgenommen hat. Also die nordamerikanischen, der nordamerikanische Kontinent, die Indianer, Kultur und so weiter. Etwas, was mich im Übrigen bis heute noch fasziniert. Mhm. Ja. Aber diese Geschichten, die hatten es mir angetan und ich habe die mehrfach gelesen. Später war es Wilhelm Busch mit den wunderbaren Zeichnungen und den lustigen Texten. Ich wusste nicht, dass Wilhelm Busch solche Sachen gemacht hatte für seine Kinder und dann erst wurde dieses Buch veröffentlicht. Mhm. Und dann, liebe Barbara, gab es etwas, was mich richtig begeistert hat. Das waren die Verse von Heinz Erhardt.
Ach.
Das habe ich dann viel später, da war ich vielleicht 19,
okay,
angefangen zu lesen mit wachsender Begeisterung, weil mich diese Form von Humor
interessiert hat. Aber das hast du dann selbst gelesen, das hat dir keiner mehr vorgelesen mit 19, oder?
Nein,
hattest du da schon Personal, was die entsprechend dich betreut hat?
Nein.
Ich spreche das so an, es kommt jetzt ein bisschen wie Kai aus der Kiste, diese Frage nach dem Lieblingskinderbuch, weil du hast jetzt zusammen mit deiner Freundin ein Kinderbuch geschrieben für eure Tochter.
Ach,
und wieder,
das war die Rampe.
Ja,
alles klar.
Ist das nicht gut. Toll? Ist das nicht toll, wie ich das wieder vorbereitet habe? Anouk, die nachts auf Reisen geht.
Genau.
Geschichten von Freundschaft, Mut und Fantasie. Warum geht sie denn nachts auf Reisen, die kleine Anouk?
Weil sie im Grunde genommen nicht schlafen gehen will und die Eltern erfinden einen Track. Mhm. Das sind diese Geschichten. Mhm. Anouk wacht auf, nachdem sie ins Bett gegangen ist, weil sie einen Lichtschein unter der Tür sieht. Und das macht sie neugierig und dann steigt sie aus ihrem Bettchen, geht an diese Tür, öffnet sie und in dem Augenblick, wo sie sie öffnet, betritt sie eine Abenteuerwelt. Und in dieser Abenteuerwelt erlebt sie verschiedene Sachen, begegnet anderen Protagonisten.
Spielen da auch Protagonisten mit in diesem Buch, die schon durch dich in irgendeiner Form bekannt geworden sind?
Nein.
Okay.
Nein,
kein Kabaluga kommt vor.
Also ist einmal auf dem Bauernhof, dann ist sie irgendwo in einem Zirkus und so weiter. Aber sie hilft denen, denen sie manchmal begegnet, über vermeintliche Schwächen hinweg. Darum geht es eigentlich, dass sie diese kleine Begabung hat, eine Schwäche in eine Stärke umzuwandeln. Ja? Also wenn einer sagt, er ist zu klein, dann sagt sie, du passt dann in Sitze rein, in die andere nicht mehr reinpassen.
Und also,
so. Und am Morgen, wenn die Mutter ins Kinderzimmer kommt und sie wecken will oder weckt, dann wacht sie ganz verstört auf und sagt, Moment mal, ich war doch gerade noch in den Traum drin und habe Folgendes erlebt und so weiter. Und dann sagt die Mutter, du hast ganz bestimmt nur geträumt. Und dann öffnet sie die Hand und hat aber aus dieser Reise in der
hat
Nacht
sie was dabei, hat sie mitgebracht.
In der Hand zu eine Adlerfeder oder was auch immer. Und diese Geschichten hat sich Henrike ausgedacht. Und die waren eigentlich wirklich nur für Anouk, unsere Tochter, bestimmt. Aber dann kam Joëlle Toulonnas dazu, eine großartige Illustratorin. Und das entwickelte sich immer mehr. Und die Leute in unserem Umfeld haben gesagt, komm, das Buch, das ist vielleicht auch etwas für andere Kinder und andere Familien. Und
ja.
So wurde das veröffentlicht.
Und ich meine, du bist ja inzwischen, also du bist ja das Prädikatsobjekt für wertvoll für Kinder sozusagen. Also du hast dich ja, du bist ja mit deiner Arbeit für Kinder und so bist du ja genauso bekannt wie für deine Arbeit mit Musik und auf der Bühne stehen und
im
Rock.
Im Grunde genommen hast du recht, denn Tabaluga ist im Prinzip etwas sehr Ähnliches, ja. Also auch in den Geschichten von Tabaluga werden ja Werte vermittelt oder
ja.
Inhalte vermittelt mit Werten, von denen wir einfach annehmen, dass sie Sinn machen, in einer Familie diskutiert zu werden.
Ja. Ja.
Und das ist bei den Geschichten von Henrike genauso.
Das finde ich toll. So, also es geht um Freundschaft, um Mut und Fantasie. Was davon glaubst du ist am wichtigsten im Leben?
Alle drei Sachen sind wichtig. Wenn man keine Fantasie hat, ist das Leben trostlos. Wenn man keine Freunde hat, dann gibt es kein Netz, in das man mal fallen kann, wenn es einem dreckig geht. Also, und Mut ist die Voraussetzung, auf etwas zuzugehen, was neu ist. Wenn man den nicht besitzt, dann kommt man nicht in Bewegung, und wenn man nicht in Bewegung ist, dann bleibt man stehen.
Mich interessiert immer, wenn ich mich mit erfolgreichen Menschen unterhalte, und das mache ich ja jede Woche, was ist die Eigenschaft, die diese Leute so weit gebracht hat? Gibt es eine hervorstechende Eigenschaft, die vielleicht
nicht
dich
der Finger,
dahin
den du mir
hat?
Gerade gezeigt hast.
Welche, was würdest du sagen, ist dein Antrieb gewesen, so erfolgreich zu und auch dauerhaft so erfolgreich zu sein?
Also ich glaube, wenn man überhaupt für sich ein solches Prädikat benutzen darf,
heute
Erfolg, ja, dann muss man auch ergänzend dazu sagen, dass Erfolg immer etwas ist, was man mit anderen teilt. Ich kann die Dinge, die ich mache, nicht alleine machen. Das geht nicht. Ich bin keine Band. Ja. Mhm. Ich brauche eine, um ein Klangbild zu erzeugen. Ich brauche Hilfe und Kompetenz in vielen anderen Bereichen, die ich selber nicht besitze. Eine Voraussetzung oder vielleicht sogar ein klein wenig eine Begabung, die man einbringen kann, ist ein Team zu formen, Leute zu finden, also ein Gespür dafür zu haben, wer zu einem passt und wie man zu jemandem anderen passt. Ja. Mhm. Denn das, was erzeugt wird, ist Teamarbeit. Ja. Und dann, wenn man das erreicht hat, will man ja das erhalten. Das heißt, an dieser Stelle beginnt eigentlich ein Marathon. Und der Marathon ist für mich die entscheidende Disziplin, nicht der Sprint.
Also, ja? Ja, durchhalten durch. Aber ich meine, du, ja, Motivation, gegenseitiger Respekt, sich Raum lassen, aber dann auch viel Zeit miteinander
all
verbringen.
Die Dinge, ganz genau. All die Dinge formen, wenn du so willst, eine Perspektive. Und je mehr Respekt und je mehr Raum und je mehr Motivation du ausgibst oder bereit bist zu empfangen, desto länger wird diese Reise.
Mhm. Aber du hast ja nicht gewusst, dass das so eine lange Reise wird, als du gestartet bist.
Ich wusste überhaupt nicht, dass ich so lange lebe.
Also ja, dass man überhaupt so viel, also so lang so viel machen kann und dass ja auch es immer weitergeht, das ist ja großartig. Ich finde, das ist die größte Inspiration.
Es ist ein großartiges Geschenk des Schicksals, dass man in der Lage ist, eine solche Distanz überhaupt zurücklegen zu dürfen. Ja, das ist so. Hm. Es hätte auch viel kürzer ausfallen können.
Ja.
Es gibt viele Umstände, die eine solche Reise nicht lang werden lassen. Ja, zum Beispiel Gesundheit. Wenn man eine Konstitution hat, die
aber zum Beispiel auch Erfolg. Ich meine, es hätte ja auch sein können, dass du nach 10 Jahren einfach keinen Erfolg mehr hast, aber du hast es geschafft. Du bist der Erfolg, ich habe es nochmal nachgelesen, erfolgreichster Musiker, 19 Nummer 1 Alben. Das ist ja schon, ich weiß, das ist cool, weil man immer mit den eigenen Erfolgen konfrontiert sich so denkt, ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht genau, wie das alles geklappt
hat. Nee, ich versuche das nur zu relativieren, weil man sieht oft diese Höhepunkte, ja.
Ja.
Und es gibt natürlich mindestens genauso viele auch Tiefpunkte. Die gehören genauso dazu. Mhm. Ja. Die Frage ist nur, wie verarbeitest du einen Tiefschlag? Wie verarbeitest du eine Delle? Und ich versuche dir gerade die Antwort zu geben. Am besten kannst du das überbrücken mit Leuten um dich herum, mit einem Gefüge von Menschen, mit einem Team. Mhm. Und das ist, du fragtest nach dem Schlüssel zu dieser Kontinuität. Den sehe ich eigentlich in einem Team. Und im Marathon.
Und du bist ja treu, was dein Team angeht. Also zumindest was das berufliche Team angeht. Da bist du ja tatsächlich die ganze Zeit, seit Jahrzehnten mit den gleichen Leuten zusammen.
Fast, ja. Es kommen, Gott sei Dank gibt es ein paar junge Quereinsteiger.
Man muss auch ab und zu mal einen Platz machen für einen Jungen. Ja, ja. Ja,
aber es stimmt. Es gibt einige, mit denen bin ich zusammen seit Anfang an und das ist jetzt über 50 Jahre. Das
ist übrigens bei mir auch so. Ich würde mein berufliches Team also auf keinen Fall verändern. Das wäre für mich der größte Einschnitt, wenn sich beruflich etwas ändern würde.
Das ist meine Burg.
Ja.
Also schau mal, zum Beispiel in der Band spielen Leute seit 30, 40 Jahren zusammen. Wir spielen eigentlich... Wir machen Musik, okay, aber eigentlich leben wir zusammen.
Ja.
Da ist ja schon die zweite Generation auf der Bühne und bedroht uns, ja. Ken's Sohn zum Beispiel, Lian, ein fabelhafter Musiker und Sänger, der drückt auf die Tube, mein Kleiner, der sagt, gib mir ein Mikrofon, ich will da raus und Dinge dieser Art. Also eigentlich leben wir zusammen, es ist eine Lebensgemeinschaft geworden.
Mhm. Ja. Es ist toll. Es ist ja auch die Familie, mit der du tatsächlich reist. Also, und trotzdem frage ich mich immer, ja, aber das ist ja so toll, wenn man die Leute so gut kennt. Man muss dann auch nicht sagen, du, heute Abend gehen wir mal noch was trinken oder so. Es geht und kommt alles so, ne?
Ja. Auch ohne es zu sein.
Aber dafür bist du nie, ich glaube, ich habe noch niemals von dir irgendwas gelesen. Peter Maffay stürzt ab oder betrunken oder ich habe dich noch nie in irgendeinem Zusammenhang über dich gelesen, irgendwas, was außerhalb der Bühne stattgefunden hat? Also so, dass du jetzt da, Kontrollverlust ist nicht deins?
Nein, habe ich. Nun haben wir auch vor 30 Jahren noch kein Interview miteinander geführt.
Das stimmt, das finde ich übrigens sehr, sehr, sehr schade.
Ja, da habe ich schon Gas gegeben, auch in dieser Richtung. Aber ich habe irgendwann mal komplett damit aufgehört, weil es mir nicht mehr sinnvoll schien. Und ich trinke ein Glas Wein oder ein Bier, aber ein Gelage mit einem Blackout und Aussetzer, das kenne ich schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Ja. Ich finde das auch unnötig. Also ich brauche diese Betäubung nicht. Ja. Es gab aber Zeiten, da habe ich es mir richtig gegeben. Und wahrscheinlich, weil das so heftig war, habe ich irgendwann mal die Schnauze davon voll gehabt. Hab's gelassen.
Jetzt mal ganz ehrlich, man muss ja auch, wenn man Rockmusiker wird, man kann auch nicht immer abends nach dem Konzert nach Hause gehen. Also man wird ja auch Rockmusiker, um ein bisschen Gas geben zu können.
Ja,
und
aber
so.
Es ist ein Klischee. Es ist ein Klischee. Ich habe am Anfang auch gedacht, Sex, Drugs, Rock'n'Roll, diese Geschichte ist so das Plakat, auf dem alles steht.
Ja.
Ich habe dann im Laufe der Zeit Leute kennengelernt, die 180 Grad anders gelebt, gearbeitet und gewirkt haben. Ja. Sehr diszipliniert, sehr auf den Punkt. Und heute ist es im Grunde genommen kaum wirklich anders machbar. Also wenn du auf die Bühne gehst, dann sitzen da vor dir Leute, die haben Geld gezahlt, die wollen Leistung sehen, die wollen nicht irgendeinen Typen sehen, der von der Bühne fällt, weil er volltrunken ist oder Dinge dieser Art.
Ja.
Und das kann man sich gar nicht leisten.
Und jetzt guck dir doch mal an, die ganzen Stars. Ich meine, ich habe letztens war Campino bei mir in der Show. Ja, der Campino, die haben inzwischen Leute dabei, die machen mit ihnen Aquatreten. Die gehen in den Pool mit der Poolnudel vorm Konzert, um sich warm zu machen. Danach trinken sie grünen Tee. Die haben Köche dabei, die ayurvedisch kochen. Da wird nur über Entschlackung noch geredet und so. Egal, ob Sting, ob wer weiß.
Ja, aber guck dir Campino an. Ich war durchtrainiert, ja. Wach, ja. Auf dem Punkt.
Sonst geht's nicht. Sonst geht's tatsächlich nicht. Das kannst du ja gar nicht... Das kannst du gar nicht durchhalten sonst. Das hättest du
Sting.
Sonst nicht.
Oh, gutes Beispiel.
Oh, Sting.
Oder?
Ich war fast mit ihm in der Garderobe.
Echt?
Also sein Manager, sein deutscher Plattentyp, hat gesagt, nach dem Radiopreis, als Sting da war, hast du Bock noch bei Sting in der Garderobe Champagner zu trinken? Und dann dachte ich mir, komm. Also ich bin echt nicht so ein Groupie, aber jetzt da gehe ich jetzt mal hin, ja. Und so, scheißegal. Und wenn es nur 5 Minuten ist, dann kam ich in die Garderobe, da haben wir auch Champagner getrunken, aber was er nicht gesagt hat, war, dass Sting zu dem Zeitpunkt schon im Hotel war. Das heißt, ich saß in der Garderobe von Sting und habe Champagner getrunken, aber halt ohne Sting. Naja. Aber in der...
Bitte, wenn der jetzt nicht gerechnet. Alles gut. Das kommt was anderes.
Nee, aber in der Ecke lag noch eine Maskenbildnerin vom NDR, die den Sting davor geschminkt hatte. Und die sagte immer nur, diese Haut, diese Ausstrahlung, dieser Mann, wunderbar. Die war völlig, die konnte gar nicht mehr sprechen. Irgendwie. Die war so begeistert. Fallen bei dir die Visagistin vom NDR auch in Ohnmacht, wenn du kommst, weil du so wahnsinnig nett bist?
Das ist mir noch nicht
gegenwärtig geworden.
Super
Frage, Barbara, super Frage. Ganz toll, weiter so, Barbara.
Habe ich noch nicht festgestellt, dass die umfallen.
Nee, aber du bist ja keiner, der sich...
Ich sitze ja mit geschlossenen Augen meistens da, weißt du, da kriege ich das nicht mit.
Aber du bist jetzt keiner, der sich abschirmt vor den anderen, glaube ich. Ich glaube, was sie toll finden, auch, dass du bist, glaube ich, einfach ein netter Mensch. Du bist ein guter Mensch.
Das weiß ich nicht. Ich kann auch anders sein, aber ich halte nichts von diesem abgeschirrten Leben. Ja. Mhm. Ich gehe gerne an die Tankstelle und wasche mein Auto selber.
Ja.
Oder gehe bei Edeka einkaufen.
Wirklich? Also das finde ich schon. Also Peter Maffay, der irgendwie neben mir an der Fleischtheke steht, da muss ich sagen, das finde ich nicht schlecht.
Ich bin ja nicht Musiker geworden, um ein anderes Leben zu führen.
Nee, ja. Das stimmt.
Ja.
Ja.
Und ich kann dem Umstand nichts abgewinnen, dass um mich herum irgendwelche breitschultrigen, mit Sonnenbrillen bewährten Typen irgendwie sich wichtig machen. Das ist nicht mein Ding.
Ja, ich finde vor allem auch, wenn man diese ganzen Sachen nicht mehr macht, dann ist man ja nicht mehr Teil des normalen Lebens. Ich finde, wenn man alles für einen vorbereitet und dann wieder weggeräumt wird, dann ist es so, als kommt man nur noch hin und Stoff wechselt und dann geht man wieder und geht woanders hin und alles wird immer gemacht. Und ich finde, dann lebt man gar nicht mehr, weil für mich ist eben Leben auch... Alle sagen immer zu mir, warum lässt du dir denn nicht alles liefern und so. Aber ich will mir nicht alles liefern lassen. Ich will im Supermarkt stehen und mir das alles anschauen. Irgendwie. Ich finde das gut. Die Mischung ist es halt.
Ich möchte wissen, wo die Fruchtzweige stehen, verstehst du? Ja.
Ganz genau. Und du weißt es. Und du weißt auch noch, was ein Fruchtzwerg kostet. Und das macht dich so sympathisch tatsächlich. Hattest du hohe Ansprüche an dein Leben? Hast du dir vorgestellt, du hast in deinem Instagram, habe ich vorhin gesehen, hast du geschrieben, vor 58 Jahren sind wir nach Deutschland gekommen mit meiner Familie. Was hast du dir vorgestellt, wie das alles so werden würde in deinem Leben?
Schau mal, Barbara, mit 1,68 kannst du keine hohen Ansprüche stellen.
Doch, du hast hohe Ansprüche. Und du hast ja auch alle, erreicht.
Wir haben in Rumänien in sehr bescheidenen Verhältnissen gewohnt, wie alle Leute, die ich da kannte. Mhm. Ja. Und dann kommst du nach Deutschland und in 2 Stunden aus einer kommunistischen Diktatur in eine westliche Demokratie. War eine spannende Reise. Wahrscheinlich so die spannendste in meinem Leben. Und da ist alles farbig und bunt und du kannst alles in Anführungszeichen haben und du kannst deine Meinung aussprechen, ohne dafür bestraft zu werden und so weiter. Damit umzugehen, muss man lernen.
Ja, darf ich kurz dazwischen? Weil, wenn du bist mit all deinen Freunden in Rumänien und keiner hat was und du hast auch nichts, ist es, glaube ich, nicht so schlimm, wie dann also ist es schlimm, aber es ist dann, glaube ich, nochmal was anderes, dann in dieses vermeintlich reiche Land Deutschland zu kommen, wo eigentlich alles geht, aber man dann ja am Anfang erstmal merkt, oh Gott, ich kann gar nicht überall mitmachen. Man wird einem ja, es hängt einem ja schon das Würstel die ganze Zeit vor der Nase und man muss erstmal sich ganz schön auf die Hinterbeine stellen.
Zunächst einmal, in Rumänien kannst du nichts anderes feststellen, weil du nichts vergleichen kannst. Mhm. Damit eben bist du eigentlich da und das ist halt so. Mhm. Und dann entstehen Wünsche und dann entstehen Träume und du möchtest da dabei sein und das haben und so weiter und so fort. Und irgendwann musst du anfangen zu lernen, zu selektieren und deine Möglichkeiten einzurahmen. Und wir haben ja drüber gesprochen, Klamotten, Dinge zum Leben und so weiter. Ich mag es lieber irgendwie überschaubar und normal. Mich reizen keine exorbitanten Dinge.
Okay.
Nichtsdestotrotz, ich muss das nicht jetzt noch kleiner machen, als es vielleicht klingt. Ja, es wäre vielleicht wahrscheinlich dann auch ziemlich unglaubwürdig. Ich habe ja mehr erlebt, mehr bekommen, als ich jemals in meinem Leben erträumt habe. Ja. Ich bin total happy. Ich kann sagen, ich habe ein erfülltes Leben, meine Tätigkeiten haben mich ausgefüllt und ich habe mir Dinge erlauben können, von denen ich nie eine Ahnung hatte, dass es überhaupt geht. Mhm. Ja. Und insofern bin ich einfach nur zufrieden. Das Schicksal hat es mit mir bis jetzt sehr gut gemeint. Ja. Aber dazu gehören keine extravaganten Lebensauffassungen, Stile und so weiter. Ich umgib mich nicht mit solchen Sachen.
Nee.
Es ist trotzdem alles da, was ich zum Leben brauche.
Und man hat ja auch eine gewisse Ruhe, sage ich mal, dem exorbitanten Lebensstil gegenüber, wenn man weiß, man könnte ihn sich leisten. Und man macht es dann aber trotzdem nicht, weil es einen nicht interessiert.
Auch die Leute in meiner Umgebung leben nicht so.
Ich weiß. Ja.
Also ob das meine Familie ist, ob das meine Kumpels in der Band sind, also ist alles irgendwo viel, viel bodenständiger, als man das vielleicht annimmt. Ja.
Ja. Erinnerst du dich noch an den ersten, also das erste, was du kamst also in Deutschland an, gab es irgendeine Figur, einen Menschen, eine Platte, eine Klamotte, irgendwas, wo du dir dachtest, boah, das war das erste, wo ich verstanden habe, okay, jetzt geht's Leben los.
Naja, das war eine Framus Gitarre mit drei.
Damals schon.
Ja, ja, klar. Mit drei Pickups und einem gebrochenen, gelähmten Hals, was im Grunde bedeutet, dass du sie nicht spielen kannst. Ja. Die ist einfach bunt und rein. Aber die sah so geil aus und das war das ausschlaggebende
Argument. Ist ja oft so, sieht geil aus, aber ist nicht bespielbar und man will es trotzdem haben, oder?
Ja, das passiert dann öfter, ja.
Ja, okay. Also hast du die dann aber trotzdem gekauft oder hast du sie geschenkt gekriegt hast du immer noch?
Ich habe sie leider nicht. Ich hätte sie behalten sollen. Auch gelähmte Sachen sind ganz gut.
Zu ja, vor allem, wenn man älter wird, dann ist man den gelähmten Sachen gegenüber irgendwie ein bisschen toleranter, finde ich, oder?
Well said.
Okay, also eine Gitarre war es. Was hat diese Gitarre damals gekostet? Was musstest du machen, um sie zu kriegen?
Also die war ganz billig. Ich weiß nicht mehr wie viel, aber es waren noch D-Mark. Lass mich raten, die hat vielleicht, was weiß ich, 50 D-Mark gekostet. Also, wie gesagt, also andere wussten, dass man sie nicht spielen kann. Ich fand sie nur geil. ich mag sowieso zum Beispiel Dinge, denen man ansieht, dass sie eine Geschichte haben. Ja? Ich mag zum Beispiel alte Autos viel lieber als neue.
Ja, verstehe ich.
Ja.
Es ist nicht überall so in deinem Leben, dass du sozusagen die gebrauchten alten Gegenstände den neuen bevorzugst gegenüber, aber...
Ich will dir jetzt nicht widersprechen.
Aber zumindest was Instrumente und Autos angeht, bin ich ganz bei dir tatsächlich. Wann hast du gemerkt, es läuft? Es gibt doch so einen Moment, ich weiß noch bei mir, war das erst so 8 oder 9 Jahre, nachdem ich anfing zu moderieren, dachte ich mir, ich glaube jetzt habe ich es. Also irgendwie so, dass man auch dem eigenen, sage ich mal, der eigenen Tätigkeit oder dem eigenen Talent oder wie auch immer vertrauen konnte. Weißt du, weil man ist ja auch, ich finde das ja auch Soft Skills. Klar, du kannst toll Gitarre spielen, du stehst da, aber wenn keine Sau sich dafür interessiert, dann also weiß ich ja, auch nicht, ob man sich Musiker Anfang, nennen kann.
Michael Kunze, mein Entdecker, wenn du so willst, ging mit mir ins Studio und wir produzierten einen Schlagersong, so eine richtige Schmacht.
Schmonzette.
Ja, Du hieß das Werk. Und ich dachte, okay, wenn das der Einstieg sein soll, dann machen wir das.
Ja, also du warst flexibel zu Beginn deiner Karriere.
Ich hatte auch dem nichts entgegenzusetzen. Das wurde so bestimmt und wenn ich den Vertrag, den Schallplattenvertrag haben wollte, dann musste ich das machen.
Aber das sagt ja schon mal was aus, dass du warst dazu bereit, auch, sage ich jetzt mal, jenseits deiner eigentlich gesteckten Grenzen zu agieren und zu sagen, naja gut, okay, da muss man jetzt halt auch mal irgendwie ein bisschen flexibel sein. Es gibt ja auch welche, die sagen, ich habe mich nie verbiegen lassen, ich habe immer nur mein Ding gemacht.
Naja, also wenn man es so definieren will, dann habe ich mich am Anfang ganz schön verbogen. Ja. Gut. Das Ding wollte niemand hören am Anfang und dann wurde es dann doch ein ziemlicher Erfolg. Mhm. Und mit diesem Erfolg wurde man herumgereicht und dann kamen die ersten Fernsehsendungen und so weiter und so fort.
Und das ist schlimm, was promoten müssen, was man eigentlich nicht so gut findet, oder? Oder fandst du es dann gut?
Ich fand das geil. Ich bin herumgereist und von einem Radiosender zum anderen habe jedem meine Stories aufs Auge gedrückt, ob die wollten oder nicht. Und nein, ich fand das toll. Ich war 21. Ja, okay. Vor mir öffnete sich irgendwie eine völlig neue Welt. Mhm. Naja, und vielleicht zwei Jahre danach, nach diesem Start, fühlte sich das alles sehr gut an. Und da konnte man vielleicht schon mal das Gefühl haben, jetzt läuft es. Ja. Mhm. Das war ein Trugschluss. Es ging dann irgendwann mal ziemlich nach unten und ich dachte schon, jetzt geht der Ofen aus. Fand dann aber eine Band und einen Einstieg wieder zurück in ein bisschen die Musik, die ich vorher gemacht hatte. Konnte mich durchsetzen bei meiner Plattenfirma. Habe mich getrennt von einigen Leuten, die bei den anderen Dingen bleiben wollten. Wir produzierten das erste Album, das eine fette Eins wurde, in Steppenwolf, das war Ende der 70er Jahre. Und dann entstand so ein Apparat um mich herum, von dem wir eingangs gesprochen haben. Und als dann die zweite Scheibe ähnlich lief und die dritte,
okay,
dann war so etwas wie Kontinuität da und Stabilität. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss man nur aufpassen, dass man das Niveau behält. Ja.
War das die Zeit, wo du dir dann dachtest,
Anfang 80,
jetzt läuft's gut, jetzt kann ich auch mal locker lassen?
Ja, das haben wir nicht. Wir wussten ja, wenn man locker lässt, dann kann man diesen Bonus auch sehr schnell verspielen. Mhm. Ja. Und natürlich gab es auch leichtsinnige Situationen. Beispielsweise, als jemand kam, Fritz Raumann, damaliger Promoter, ein großartiger Mann, dem ich sehr, sehr viel verdanke, und sagt, hast du Lust, mit den Stones zu spielen? Und ich habe gesagt, na, dreimal musst du mich fragen. Mhm. Logisch habe ich Lust. Und dann hagelte es plötzlich und dann kriegten wir richtig etwas um die Ohren. Also
ja, aber ganz ehrlich, das war ein Tag in deinem Leben.
Sechs.
Oh, musstest du sechs Konzerte mit dir? Okay, Entschuldigung. Ja. Das ist brutal. Das heißt, du hast beim ersten Konzert, hast du schon gemerkt, okay, läuft nicht.
Nein. Wir haben das durchgezogen.
Okay.
Und das war ein grandioses Lehrstück für alle Jahre danach, bis heute.
Ist das toll? Ja, ja. Ja, ich meine, man ist dann immerhin als Band ja noch zusammen und kann das gemeinsam durchstehen. Aber das ist ja, wenn du auf einer Bühne stehst und es läuft, glaube ich, gibt es kein schöneres Gefühl. Das ist wirklich, aber wenn man auf einer Bühne steht und es läuft nicht, es gibt auch wenig, was schlimmer ist.
Also die Zeit war heavy, weil da flog alles, was man irgendwie als Wurfgeschoss benutzen kann, flog da auf die Bühne. Und wir haben unsere Gitarren benutzt als
um Band, das abzuwehren.
aber glaube mir, dass dieses Rotlicht, das ist eine hat eine ganz wichtige Funktion gehabt. Und ich rückblickend würde ich darauf gar nicht verzichten wollen. Ich finde so etwas ganz wichtig.
Und ist auch eine gute Geschichte, ehrlich gesagt. Weil ich meine, rückblickend kann man ja über alles auch lachen. Hast du auch manchmal Humor? Hat dich Humor auch weitergebracht?
Das haben wir jeden Abend auf der Bühne, wenn es läuft.
Okay.
weil die Typen um mich herum sind keine Jungs von Traurigkeit.
Nein, dann das kann man Zoten, nicht sagen.
Dann zwischen den Stücken und so. Es passiert ja immer irgendwo mal was Komisches und dann lässt sich der eine über den anderen aus und wir genießen das.
Ach toll, ja. Ich möchte auch gern mal mit dabei sein, wenn ihr auf der Bühne.
Ich besorge dir eine Gitarre.
Ja, sehr
geleimt.
Gut. Du. Tatsächlich. Ich bin ja eher so, bei uns zu Hause ist ja sehr viel Geige und Cello im Angebot.
Um Gottes Willen.
Mhm. Tu doch nicht so, du hast ja auch Geige gespielt.
Ja, deswegen sage ich auch um Gottes Willen.
Aber das müsste dir doch auch gefallen, mal so eine alte Stradivari. Da hast du jetzt mal richtig viel Geschichte in einem Stück Holz.
Das ist in der Tat, wenn man so ein Instrument besäße, etwas ganz Besonderes.
Toll.
Gibt ja nicht viele.
Nee, aber ich kann dir helfen. So, pass auf, wir spielen ein Spiel. Lieber Peter, liebe Barbara, wir haben von den Fans der Show immer wieder eine große Bitte erhalten und diese werden wir jetzt erfüllen. Vorausgesetzt, ihr macht uns nicht einen Strich durch die Rechnung. Ihr spielt heute kein Spiel, sondern ihr sollt singen. Ich weiß nichts davon, wenn ich das bitte kurz sagen darf. Wir haben keinen größeren Wunsch als Nessaja einmal von Barbara und Peter zusammenzuhören. Den Text haben wir dir, Barbara, nochmal hingelegt. Peter kann ihn hoffentlich, ja. Den Text legt los, wann ihr möchtet. Natürlich könnt ihr auch noch mal üben. Vielen Dank. Wir üben doch nicht. Wobei doch, du übst nicht, aber du probst gerne. Du bist ein absoluter, du bist als sehr gerne probend bekannt.
Das muss man ja auch. Wenn du eine Zeit lang nicht übst, beziehungsweise probst, dann kommst du aus der Übung.
Ja.
Und dann klingt das auch so.
Wie ist das, wenn du neue Stücke machst? Also jetzt mit dein Album ist seit einem Monat raus, so weit. Wenn du diese Stücke jetzt singst, hast du die schon so drauf in Fleisch und Blut, dass du die blind
überhaupt
singst?
Nicht.
Oder hast du manchmal noch so kurze Schrecksekunden?
Es gibt immer eine Feuerprobe.
Ja.
Und wenn die bestanden ist, wenn du da durch bist, dann ist der tote Punkt überwunden.
Das stimmt.
Ich muss einmal auf der Bühne gestanden haben und mich da durchgeprügelt haben. Und dann wird es leichter. Aber ich habe eine grundsätzliche Textschwäche, weswegen ich immer und unverzichtbar einen Teleprompter brauche.
Ja. Und guckst du da wirklich drauf? Ich finde ja immer, wenn man auf den Prompter guckt, dann hängt man da so dran und dann kommt man da auch nicht mehr weg. Ich arbeite immer ohne, ich habe noch nie mit Prompter gearbeitet, weil wenn ich einmal das lese, dann lese ich da einfach weiter und denke nicht mehr nach. Du hast es nur da. Das ist nur psychologisch, oder? Dass du weißt, wenn dir was nicht einfällt.
Ich habe in der Schule es gehasst, wenn irgendjemand gesagt hat, hier ist ein Gedicht von Goethe und das lernen wir auswendig.
Ehrlich?
Mochte ich nicht. Und das ist hängen geblieben und das ist wie ein Trauma. Ich kann meine Texte im Grunde genommen eigentlich ganz ordentlich.
Ja.
Aber wenn du mir den Teleprompter wegnimmst, kann ich sie überhaupt nicht mehr. Und dann komme ich wirklich ins Schleudern. Also, ich laufe an dem Ding vorbei und niemand merkt das wahrscheinlich wirklich.
Ja.
Ich gucke da einfach rein, hole mir ein Stichwort und dann weiß ich wieder, wo ich stehe. Es macht meine Arbeit ein bisschen unabhängiger. Ja? Ich kann ein bisschen mehr beobachten, mit den Leuten kommunizieren und so weiter. Aber es gibt im Grunde genommen kaum einen Abend, an dem ich nicht irgendwo mal auch daneben hau. Und
ja, aber das ist ja super. Ich glaube eigentlich, Text vergessen auf der Bühne ist eigentlich fast das am wenigsten Schlimme. Ich habe mal morgens beim Frühstücksfernsehen um 6 Uhr mein neues Song vorgestellt, da habe ich eine ganze Strophe komplett. Ich bin auch gar nicht mehr reingekommen, das ging so schnell. Und wenn du dann nicht ich baue mir immer so Brücken irgendwie und wenn ich diese eine Brücke,
denkst
die habe ich nicht gekriegt und dann war alles weitere, war auch verschwunden.
Denkst du eigentlich, wenn du eine Zeile singst, schon an die nächste, um sie zu erwischen?
Es kommt drauf an. Also manche Lieder, die ich halt schon so lange singe, die singe ich so, dass ich währenddessen schon plane, was ich morgen einkaufe, was ich anziehe. wer die Kinder zum Tennis fährt und so.
Das können nur Frauen, so multi.
Aber es gibt tatsächlich Sachen, wo ich genau weiß, wenn ich da falsch singe, dann singe ich auch das nächste falsch eben, weil man dann auf der falschen Fährte ist irgendwie. Naja, aber ich habe ja jetzt einen Text hier. Okay, ich wollte nie erwachsen sein. Wird die Musik eingespielt?
Ich habe keine Ahnung.
Auf unser Ohr? Oh Gott, es ist so schön, ich singe mit Peter. Können wir das bitte aufzeichnen? Laufen sicher die Maschinen? Fahrt die Musik ab! Hörst du was?
Nee.
Ich auch noch nicht. Aber es kann sich nur um Sekunden handeln. Ich will jetzt nicht den Anfang verquatschen. Muss ich irgendwo draufdrücken? Nein. Dafür haben wir doch jemand. Ja, wo sind die Musiker, wenn man sie braucht?
Streiken.
Geht nicht?
Bei dem Lied braucht man keinen. Intro. Das kennt man.
Ach, es gibt gar keine Musik. Ach, wir singen es so.
Ja. A cappella.
A cappella. Sag mal,
das
haben
hat
die einen
uns
Knall?
Ja niemand gesagt. Ne?
Haben die einen Knall?
Ich wollte nie erwachsen sein. Hab immer mich zur Wehr gesetzt. Von außen wurde ich hart wie Stein. Und doch hat man mich oft verletzt. Irgendwo tief in mir bin ich ein Kind geblieben.
Erst dann, wenn ich's nicht mehr spüren kann, weiß ich, es ist für mich zu spät, zu spät, zu spät.
Ein gelungenes Ritardando.
Bravo. Ja, oder? Ich habe es auch dirigiert. Das konnte man jetzt nicht hören, aber das ist ein wirklich, ich meine, das geht so tief rein. Da ist dir was gelungen. Lied, ja. Da ist dir echt was gelungen.
Ja.
Das singt dann auf die ganze Welt. Das dieses Gefühl, dass man auf einer Bühne steht und die Leute deine Texte kennen, das kenne ich ja nur, wenn ich die Songs von anderen Leuten singe.
Gott sei Dank kein Bibi.
Du,
ja,
das sind da nicht immer zwei Teleprompter, Damen in der ersten Reihe, die dir immer eine Stütze sind?
Na klar, klar. Und wenn es gar nicht weitergeht, dann halte ich das Mikrofon nach unten.
Ja,
sing du jetzt bitte.
Ja, tatsächlich. Ja. Also es gibt so viele tolle Möglichkeiten, wenn man berühmt ist. Deine Fans, sprechen die dich, bist du auf der Straße, also wie jetzt, wir haben dich ja gesehen, du bist an der Wursttheke, du bist an der Tankstelle, findet man dich ja hauptsächlich. Wie gehen die Fans mit dir um? Was hast du für Fans? Kann man die so kategorisieren? Also bei mir sind es Frauen zwischen 40 und 65, sag ich mal. Die kommen und sagen, wir finden sie super, sie sind so wie wir. Nimmer ganz frisch, aber immer gut drauf.
Es gibt viele, die von Anfang an bis jetzt mitgegangen sind. Mhm. Das ist etwas, worauf man sehr stolz sein kann. Das bin ich auch. Denn so viel Aufmerksamkeit über einen so langen Zeitraum zu bekommen, das ist besonders. Dann, ich habe es auch erwähnt, gibt es einige Quereinsteiger, da haben die Mütter oder Väter ganze Arbeit geleistet und die Nachkommenschaft darauf vorbereitet. Genau. Ja, und das ist dann zauberhaft, wenn dann so ein kleiner Mensch vor dir steht und der
auch schon
etwas von Tabaluga gehört hat und du sagst, naja, guck mal, es funktioniert ja noch.
Ja.
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 Nein, es ist ein breites Publikum von bis. Große Kinder, kleine Kinder.
Toll.
Ja.
Ja. Und wenn ich jetzt zum Peter Maffay Konzert gehe, das ist ja auch, sage ich mal, generationenübergreifend möglich, oder? Da wird ja absolut. Nicht, wird ja nicht Pogo getanzt nachts und alle drehen völlig durch und so, sondern das geht in einer geordneten Art und Weise, aber schon geht zur Sache.
Es geht auch zur Sache.
Geht zur Sache.
Na klar.
Ja.
Also wenn wir Gas geben und das passiert in einem 2,5 Stunden, 3 Stunden Konzert hauptsächlich. Das ist kein Gesäusel, was da passiert, sondern das ist ziemlich kantig zum Teil, aber auch eben balladesk. Aber wenn die Leute in Fahrt kommen, dann wackelt die Bude.
Zugabe, verbeugen, Ding. Dann Peter Maffay geht von der Bühne. Was passiert dann?
Dann zieht er sich zuerst einmal um.
Ja.
Dann trinkt er ein Bierchen.
Lederjacke aus, neue Lederjacke an.
Nicht unbedingt, es kann auch die gleiche bleiben.
Also
ich habe ja nicht so Bühnenklamotten oder so.
Nee.
Oder nicht wirklich.
Ja, mich muss man rausschneiden hinterher aus den Klamotten tatsächlich. Es gibt extra jemand, der dann die Fäden auftrennt und dann fliegt das so weg,
das
weißt du?
Ich nicht. Nein, aber klar, wenn du runterkommst von so einem Konzert, dann möchtest du einen kleinen Augenblick Luft holen. Mhm. Aber um es kurz zu machen, wenn diese Phase vorbei ist, dann setze ich mich ins Auto und fahre in die nächste Stadt.
Du setzt dich ans Steuer.
Genau das.
Das finde ich toll. Das machen übrigens sehr viele erfolgreiche Menschen, die dann
Chillen
selbst fahren.
Perfekt.
Ja, wirklich. Ja. Und man ist trotzdem noch so aufgedreht, dass man nicht einpennt. Weil ich würde einschlafen sofort.
Du bist ja mindestens auf 180.
Aha.
Ja? Aha. Wenn es gut war, sowieso. Wenn es schlecht war, erst recht.
Wann ist es denn mal schlecht?
Gibt es auch, natürlich.
Ja, es gibt mal Abende, wo der Funke nicht überspringt, gell?
Ja, oder wo irgendwelche technischen Fehler passiert sind, die eine Chance zersägen und so weiter. Nee, ich fahre in die nächste Stadt, weil ich dann dort runtergekommen bin und angekommen bin.
Und dann ist
keine. Und am nächsten Tag da bin und ausgeruht bin. Ich hab ja so einen Rhythmus. Ich stehe früh auf, selbst wenn wir Konzerte haben. Ich mache meinen Workouts morgen. Mhm. Wenn ich im Hotel bin, gehe ich in die Sauna. Im Übrigen, wenn das Konzert vorbei ist und wir im Auto sitzen und fahren, ist Klappe halten angesagt.
Okay.
Und weil das der beste Schutz ist, nach einem Konzert nicht wirklich zu sprechen.
Okay.
Und dann habe ich meinen Ingwer-Tee und so und dann höre ich Musik und dann fahre ich und sitze auf der Autobahn. Und
was hörst du denn für Musik?
Du, sehr unterschiedliche Sachen. Du sprachst über Geige und so. Ich habe
sehr oft
Klassik.
Ja,
das
finde ich auch.
Als Gegenpol ist das fantastisch.
Ja, und ich finde, das wird einem auch nie langweilig. Es gibt so klassische Stücke, die kannst du einfach dein Leben lang hören. Ja.
So, also alles, was ich nicht wirklich spielen konnte, das höre ich mir dann an.
Und das ist eine ganze Menge. Ja. Jetzt hast du dein neues Album rausgebracht, Soweit. Ist es wieder wie eine, ist wieder dein, ich weiß nicht, wie viel das Album das ist, 25.
Gestern
oder
44. Das erzählt, oder? Und zwar soll es angeblich das 27. sein.
Oh Gott, ist das
vielleicht
toll.
Vielleicht stimmt die Zahl.
Wahrscheinlich.
Vielleicht auch nicht.
Wahrscheinlich. Okay, also Soweit, wenn ich das richtig gedeutet habe, den Titelsong, wunderst du dich selbst in dem Song ein bisschen darüber, wie weit du gekommen bist?
Es geht eigentlich, entstanden ist ja dieses Album in diesen Monaten der Pandemie. Mhm. Ich hatte gar nicht vor, eins zu machen, aber dann Herr Dicke machte ihr Buch und andere machten was anderes und dann wollte ich da nicht hinten anstehen. Und ich habe mir auch überlegt, dass die Zeit eigentlich wirklich die Chance hergegeben hat, ein bisschen über sich nachzudenken, über familiäre Dinge. Mein Papa war gestorben, sind also so einige Dinge passiert, die sehr einschneidend waren und das wollte ich ein bisschen reflektieren. Habe mich hingesetzt und habe in meinen alten Skizzen gekramt. Ich sammle ja immer so auf Handys und auf Diktaphonen, wenn mir etwas einfällt, Melodien. Aha. Und die habe ich dann einmal gesichtet. Das ging also vielleicht 5, 6 Jahre zurück. Und als ich gemerkt habe, dass das nicht den Bedarf von Liedern abgedeckt hat, habe ich mich dann hingesetzt und habe wirklich sehr ausführlich angefangen, wieder zu komponieren und zu schreiben. Und habe eigentlich Bezüge genommen auf Dinge, die mich irgendwie beschäftigt haben in dieser Zeit. Mhm. Ich glaube, dass ich noch nie ein so autobiografisches Album gemacht habe. Mhm. Auf gar keinen Fall habe ich ein Album so produziert wie dieses.
Mit so viel Zeit?
Mit
Ruhe?
So wenigen Menschen. Wir haben das Album nur zu zweit eingespielt. Mhm. Du musst wissen, zu dieser Zeit, wir sprechen über Januar dieses Jahr, durfte niemand wirklich zusammenkommen. Wir konnten nicht in einem Raum spielen. Die Jungs aus der Band leben sowieso so verstreut. Die kamen gar nicht weg aus ihren Wohnsituationen. Und dann habe ich den kühnen Wunsch gehabt, so ein Ding alleine einzuspielen. Und dabei habe ich natürlich dann gemerkt, dass meine spielerischen Fähigkeiten dazu wahrscheinlich nicht ausreichen würden und habe mir Verstärkung geholt. Mhm. Und JB Myers ist mein Partner bei diesem Album, am Pult, also als Produzent, grandios und als Musiker ebenfalls und jemand, der sehr spät in die Band, als letzter eigentlich in die Band eingestiegen ist. Und das ist für mich aus meiner Sicht ein Vorteil, weil er viel übergeordneter Dinge beurteilt hat als jemand, der seit 30, 40 Jahren dabei ist. Mhm. Wenn du in einer Band bist, kommt der Schlagzeuger und sagt, der Song ist mir zu langsam.
Ja, klar.
Dann kommt der Gitarrist und sagt, die Tonart gefällt mir nicht. Der Keyboarder sagt, ich würde lieber auf den Kamm blasen oder irgendwas. Und plötzlich ist das, was du machst, etwas anderes als das, was du vorhattest, ja. Und zwar in bester Absicht. Und das wollte ich vermeiden. Mhm. Und erinnerst du dich an dieses wunderschöne Album von Johnny Cash, das ganz am Ende seiner Laufbahn, seines Lebens produziert wurde, wo er so sparsam instrumentiert ist und so nackig, wenn du so willst, daherkommt. Und der große Johnny Cash wieder erkennbar ist, der immer war. Springsteen hat sein wunderschönes Album gemacht, Letter to You. Das sind so ein bisschen
die Vorbilder oder die
Vorgaben, wenn du so willst. Ja. Und das hat mir auf jeden Fall imponiert. Und in dieser Richtung wollte ich gehen. Und das ist so ein Singer-Songwriter-Album geworden über weite Strecken. Nachdenklicher ein bisschen anders instrumentiert, sehr transparent, viel Platz für die Stimme. Und Johannes Oerding hat die ganzen Texte geschrieben.
Ist es nicht dein Ernst? Schon wieder Johannes Oerding? Ja. Ihr habt ja schon öfter zusammengearbeitet. Aber
das ist einfach unglaublich gut. Ja. Johannes und ich, wir können sehr gut miteinander arbeiten. Und er kam dann runter und in 10 Tagen war eigentlich so fast das ganze Album.
Das bewundere
fertig.
Ich so, wie man so eine Kreativleistung so abrufen kann, dass man einfach sagt, wir schreiben jetzt ein Album. Weil ich würde mir immer vorstellen, dann stehst du morgens auf und ach, heute ist Dienstag, ich fühle mich nicht, ich muss mich nochmal hinlegen oder so. Dass man sich wirklich so konzentriert hinsetzt und dann.
Johannes ist ein unglaublich organisierter Mensch.
Ja.
Und diese, aber diese Disziplin, die er an den Tag legt, schränkt seine Kreativität in keiner Weise an, sondern sie fördert sie. Ja. Und er hat einen Partner, Benny Danoff, und die beiden spielen sich die Bälle unheimlich gut zu. Und die saßen im Aufenthaltsraum und wie im Regieraum. Super. Und immer, wenn einer eine gute Idee hatte oder glaubte, eine zu haben,
hat er angerufen.
Gleich rübergekommen und hat sie vorgetragen.
Bist du denn auch ganz eng mit Vincent Weiss, weil ja Johannes Oerding und Vincent Weiss so ein enges Team sind?
Ich kenne Vincent eigentlich ganz gut.
Ja, der interessiert sich auch für Autos übrigens. Der hat die gleichen Interessen wie du.
Ich weiß. Ja, nur fährt er ein bisschen schneller. Mit seinem Lotus, glaube ich. Ich kenne Vincent eigentlich recht gut, aber anders als Johannes.
Ja. Okay.
Und Johannes und ich, wir haben da auch musikalisch so eine ziemlich ähnliche Wellenlänge.
Super. Also das heißt, du hast wieder relativ viel auf die Beine gestellt in diesem Jahr, sag mal.
Ja. Also unterm Strich ist einiges zusammengekommen. Wir haben ja auch beispielsweise so eine kleine Fernsehreihe ins Leben gerufen. Mit ganz interessanten Gästen, die wir eingeladen haben. Wir
Prominente.
Wir haben so eine Scheune auf Dietelhofen. Das ist, wo unsere vierte Kindereinrichtung steht. Und in dieser Scheune haben wir ein kleines Fernsehstudio eingerichtet und dann haben wir Gäste eingeladen und haben gequatscht und haben Musik gemacht und so weiter.
Ah, oh, wie schön.
Und das ist eine Sendereihe, die ab November zu sehen ist.
Wo?
Bei Magenta.
Ach, Magenta, da möchte ich auch mal hinkommen.
Herzlich gerne.
So, habt ihr es gehört da draußen? Ist notiert.
Ist ein Versprechen.
Nee, also das klingt doch super.
Ja.
In der Scheune Musik machen, ich finde sowieso zusammen
auch mit,
Musik
auch
machen.
Auch mit Publikum. Es war
klar.
Total interessant und sehr, sehr, sehr reizvoll, weil wir 2 bis 3 Gäste hatten jeweils. Es sind 6 Folgen entstanden und das dauerte dann so 2 Stunden und da kann man eine ganze Menge, so wie jetzt auch.
Ja, ist doch erstaunlich, wie schön es ist, wenn Menschen sich treffen, die sich füreinander interessieren und einfach miteinander reden und dann noch miteinander Musik machen. Ich beneide dich eigentlich darum, ich mache ja auch Musik, aber dass du das so hast, dass du dich mit Menschen zusammen einfach setzt und dass da auch richtig was entsteht, ja. Also ich finde das schon, ich glaube, weißt du was, ich glaube, wenn ich dir so zuhöre, du hast ein richtig gutes Leben.
Ich habe ein gutes Leben.
Ja, du hast ein richtig gutes Leben. Manchmal unterhalte ich mich so mit Leuten und dann denke ich mir so, oh Gott, keine Sekunde möchte ich mit denen tauschen. Weißt du, wenn das alles auch so nach außen gerichtet ist.
Nee, ich hab Bock drauf. Ich hab mit 14, als ich das erste Mal mit meiner damaligen Schülerband auf die Bühne gegangen bin, war ich fasziniert davon, wie dieses Gefühl zustande kommt zwischen dem Publikum und jemandem, der oben auf der Bühne steht. Und das wird zu einer Einheit. Das hat nie aufgehört, interessant zu sein. Ja. Und es ist immer spannend. Ich habe auch nichts anderes gelernt, also ich hätte auch keine Alternative. Ich muss das machen.
Ja, wir wollen dich jetzt auch nicht in die Altersarmut hier entlassen. Du, er muss weitermachen, der Peter Maurer. Er kann nur auf der Bühne stehen. Du hast übrigens total recht. Bei mir ist es auch so, ich muss es am Anfang schaffen. Du musst rausgehen und du musst eine Verbindung zum Publikum aufbauen. Und das ist an uns. Also ich finde, die auf der Bühne stehen, die müssen das leisten.
Das
Publikum
ist ja das Ziel.
Macht auch was, aber es ist schon, und wenn das dann klappt und man dann fliegt, dann ist es wirklich der Himmel.
Es gibt eigentlich nur zwei entscheidende Augenblicke. Das ist der erste und der letzte.
Richtig.
Ja, wenn die Leute rausgehen, siehst du an ihrem Gang.
Ja.
Ohne Spaß.
Ja.
Ob sie Spaß hatten oder nicht.
Ja. Ja.
Und manchmal stehe ich dann, wir sprachen drüber, was ist, wenn man von der Bühne geht.
Mhm.
Manchmal stehe ich dann noch am Mischpult, da sieht mich ja keiner, und beobachte die Leute. Und das ist grandios. Und wenn ich dann sehe, wie sie, in welcher Verfassung sie rausgehen, und sie gehen raus und sind fröhlich und gut gelaunt und haben den Abend genossen, dann ist das für mich ein Geschenk.
So, zu guter Letzt habe ich mit dir, lieber Peter, noch eine kleine Fragerunde vor, die ich besonders liebe, weil man so viel über jemanden erfährt. Entweder deinen Zeh anstoßen oder dich an Papier schneiden. Was ist denn das für eine Scheißfrage?
Die habe ich auch nicht verstanden.
Nächste Frage. Entweder heute so viel kaufen können, wie du willst, oder jeden Tag nur eine Sache kaufen können.
Jeden Tag nur eine Sache.
Ja, gell? Lieber nackt auf einem Kaktus sitzen oder im Skianzug in der Wüste. Das ist mir sehr unangenehm, ist eine redaktionelle Leistung. Und sie haben mir
Skianzug in der Wüste.
Ich kann mit diesen Fragen nichts zu tun.
Wie soll das gehen?
Entweder in deiner... Entweder eine Beziehung führen und keine Freunde haben oder Single sein und gute Freunde haben. Ey, sag mal, natürlich Single sein und viele gute Freunde haben.
Nein.
Ah, okay. Wirklich? Also du würdest dich für den einen Freund sozusagen, für die eine...
Wenn das eine funktionierende Sache ist, ist das doch entscheidend, ja?
Ja, stimmt schon. Du hast schon recht.
Viel
nichts Gescheites.
Was nicht funktioniert, kann nicht ein gutes Ziel sein.
Ja. Oh, du hast recht. So, entweder eine Schlange oder eine Vogelspinne als Haustier.
Dann lieber eine Schlange.
Es ist interessant.
Ja.
Ist es so, dass man immer nur vor einem von den beiden Angst hat? Also du hast natürlich keine Angst, wollte ich gerade sagen.
Nee, ich habe vor Schlangen keine Angst.
Eben, aber vor Spinnen? Ein bisschen.
Auch nicht, aber Schlangen sind ein bisschen, ja, weiß nicht, größer, anfassbar.
Ja, irgendwie schon, oder? Aber es gibt ganz viele Leute, die sagen, eine Schlange...
Und mit Schlangen hat man es öfter zu tun, also kann man besser damit umgehen.
entweder ein Strip auf der Familienfeier oder ins Dschungelcamp gehen. Oh Gott.
Also lieber die Familienfeier.
Ja, oder? Das Dschungelcamp ist noch nicht auf uns zugekommen. Das ist ein gutes Zeichen. Als Haustier entweder eine Katze, die dich nicht mag, oder eine Ente, die dir auf Schritt und Tritt folgt.
Dann lieber die Ente.
Du magst keine Bad Vibrations in deinem Haus haben, oder?
Nein, auf jeden Fall dort nicht.
Das glaube ich übrigens wirklich. Ich würde dich so einschätzen, dass du jemand bist, der sofort klar einen Tisch macht. Wenn irgendwie so Bad Vibrations, da kannst du nicht mit umgehen, oder?
Ich brauche das nicht. Nein. Dazu ist das Leben zu kurz.
Ja.
Ja, also warum sollte man sich mit sowas aufhalten?
Mhm. Ja, es geht mir auch so.
Auch wenn Leute einem so den Tag vermiesen, weißt du, du steigst gut gelaunt aus den Federn und dann kommt der Erste und knallt dir so einen vor den Latz und du sagst, muss das jetzt sein? Warum eigentlich?
Mhm. Ja.
Vergeudet einfach zu viel.
Das stimmt. Lieber nur noch in peinlichen Kostümen rumlaufen oder nackt sein?
Dann lieber nackt.
Okay.
Kommt drauf an, wo man herumläuft.
Ja, halt durchs Leben. Lieber süß oder immer herzhaft?
Herzhaft.
Ja, ich auch. Ja.
Ich liebe süße Sachen, aber letztlich eigentlich so gute, herzhafte Sachen.
Isst du noch Fleisch?
Ja.
Ja,
natürlich.
Gell? Ja. Ja, weil es gibt ja jetzt immer mehr, die absoluten Vorteile des Nicht-Fleischessens für sich erkennen. Klar, wir essen
ja
alle das richtige Fleisch.
Muss ganz ja nicht genau. Jeden Tag sein, nee. Aber so ein gutes Steak, warum soll ich dann vorbeilaufen? Sehe ich nicht.
Ist schon mal was Gutes. Entweder immer schwitzen oder immer eine laufende Nase haben.
Beides ist scheiße. war nicht ganz die Antwort, die du hören wolltest,
doch,
oder?
Ja. Sagt auch sehr viel aus. Okay. Pass auf, entweder nie wieder frühstücken oder nur noch in einem Fastfood-Restaurant sitzen.
Naja, bevor ich irgendwie verhungere, haue ich mir doch irgend so ein Fastfood-Zeug.
Ja, oder? Bist du ein Frühstücker?
Ja. Ich bin ja Frühaufsteher und ja, dazu gehört auch Frühstück. Mhm. Und ja, ich versuche das auch ziemlich gezielt zu machen. Also ich haue mir da nicht alles rein.
Nee.
Heute Morgen zum Beispiel, so, also was ich gerne mag, sind Rühreier mhm, morgens und Müsli.
Aha.
Und ein bisschen Obst und das war's.
Ja, super. Ja. Ach toll. Ich finde so ein gutes
Frühstück. Nicht sein.
Ich mache es aber nicht gerne. Ich frühstücke gerne, aber ich hasse Frühstück herzurichten.
Ja.
Ich finde das ganz schlimm, es ist mir zu kleinteilig. Oh, die Butter und das die Marmelade und noch ein Löffelchen und noch ein Dings und so. Das nervt mich. Ich koche lieber für 20 Leute ein Abendessen, als dass ich morgens einen Frühstückstisch decke.
Bei Rührei brauchst du nur Eier.
Ja, hast du recht.
Du brauchst keine Marmelade, du brauchst keine Butter.
Ja.
Ja, doch, vielleicht ein bisschen.
Ja, ein bisschen.
Da.
Ja, ja, stimmt. Das kriege ich hin.
Müsli ist ja auch schnell gemacht. Also.
Okay. Also, wir würden gut zusammen harmonieren in der Küche, Peter. Fällt dir das auf?
Ja.
Ja. Es hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, mit dir so lang zu quatschen. Soll ich dir was sagen? Ich finde dich richtig toll.
Das gebe ich dir gerne zurück.
Ich meine es im Ernst. Ich finde dich richtig, richtig toll. Und ich bin ein Fan und ich bewundere dich. Und ich freue mich auf alles, was kommt. Ich wünsche dir ein schönes Jahr. Bald ist Weihnachten.
Und ja. Mach's gut, Baba.
Tschüss.
Vielen Dank.
Peter
Maffay.
Der wunderbare Peter Maffay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es gibt natürlich jede Menge anderer Gespräche mit vielen anderen Prominenten. Tatsächlich in der App barbaradio.de ist der Weg zum Glück. Also viel Spaß beim Hören der anderen Podcasts und nächste Woche gibt es eine neue Folge, dann wieder mit einem super Prominenten. Ich freue mich. Bis dahin, eure Babsi.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio App und im Web. Barbaradio.de